Tech und Rara.
Ja, reden wir auf einmal nicht mehr über KI, sondern da reden wir dann über Macht und Profit und globale Systeme und Anreizsysteme. Sozusagen auf einmal ist das gar nicht mehr auf einer technischen Ebene. Und da kann man dann die KI auch gar nicht mehr fragen, weil sozusagen das sind ja genuine Wertentscheidungen, wo wir als Menschheit hinwollen. Und das ist sozusagen, das wäre sozusagen meine Reaktion darauf, wie wir sozusagen da nachhaltigkeitsorientiert hingehen. Und in Bezug auf sozusagen die menschliche Frage, das sind natürlich wieder Fragen von Arbeitsschutz und von rechtlicher Durchsetzung und so weiter, wo man genauso auch sagen muss, viele von den Geschäftsmodellen basieren gerade darauf, dass sie einfach soziale Sicherungssysteme unterlaufen.
Ein Podcast der Netzpiloten mit spannenden Gästen über Tech und Rara.
Willkommen bei Tech und Rara, dem Digital-Podcast der Netzpiloten und Mitglied im Brand 1-Netzwerk. Ich bin Daniel Mendes-Jenner vom Common Ground Forum und der Host der heutigen Folge. In dieser Folge sprechen wir mit dem Informatiker und Technikethiker Rainer Rehak über den KI-Hype und vor allem, wer dafür den wahren Preis bezahlen muss. Denn wenn wir ChatGPT, Gemini und Co. täglich nutzen, entstehen dadurch weltweit einerseits riesengroße Probleme für die Umwelt und andererseits auch für zum Beispiel sogenannte Datenarbeiter. Was diese genau sind, das erzählt ihr euch am besten selbst. Rainer hat uns hier echt nochmal eine neue, aber auch sehr wichtige Perspektive gezeigt, die man nicht einfach so ignorieren kann und darf. Außerdem klären wir, was wir eigentlich mit KI anstellen sollten und wo es genau wirklich einen echten Nutzen für uns als Gesellschaft hat. In der Folge steckt also ganz, ganz viel drin und das können wir natürlich nicht in einer Stunde alles durchgehen. Deswegen findet ihr auf netzpiloten.de und in unserem Newsletter auch schon weitere Artikel, die hier weiter in die Tiefe gehen. Schaut da unbedingt auch vorbei, wenn euch das Thema interessiert. So, genug von mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech und Rara. Wie immer bin ich Daniel Mendes-Jenner vom Common Grounds Forum und wie immer bin ich auch nicht alleine und habe einen wunderbaren Gast mit dabei, und zwar den Rainer Rehak, einen tatsächlich alten Bekannten vom Common Grounds Forum. Aber was es damit genau auf sich hat, erzählt er am besten selbst. Erstmal sehr cool, Rainer, dass du da bist. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Ja, und zwar das Spannende am Rainer ist, der ist ja ganz umtriebig beim Weizenbaum-Institut. Und ich muss sagen, ich bin ja selber auch nicht so der Experte in der Digitalisierung. Für mich war der Name davor auch ein Fremdwort. Könntest du vielleicht erstmal ein bisschen erklären, was es mit dem Institut auf sich hat, was du da so machst und was du generell so an fachlichen Schwerpunkten mitbringst?
Ja, gerne. Also das Weizenbaum-Institut selber ist quasi direkt vom Ministerium für Bildung und Forschung finanziert. Das heißt ja jetzt auch Forschung, Technologie und Raumfahrt. Und es ist quasi so ein, es wurde 2017 gegründet, so ein bisschen als Gegenkonzept könnte man sagen, dem Berkman Klein Center for Cyber Law oder dem Oxford Internet Institute, dass es quasi in Deutschland auch mal so ein großes Forschungsinstitut gibt, was so interdisziplinär quasi die Digitalisierung erforscht, aber auch mit so einem positiven Gestaltungswillen. Und da bin ich, das ist halt auch nach Weizenbaum benannt, Josef Weizenbaum, der war so eigentlich Informatiker, Pionier der KI. Und er hat relativ früh schon angefangen, dann KI zu kritisieren, weil die Zuschreibung, die fast zauberhaften Zuschreibungen zu KI, seiner Meinung nach sogar schädlich für die Gesellschaft waren. Er hat da ein großes Paper geschrieben dazu mit so einem Chatbot. 1966 war das Eliza, das kann man sich mal angucken, sehr spannend. Und eben diese kritisch-konstruktive Sichtweise, die ist sozusagen in dem Institut wiederzufinden. Sind so knapp 200 Leute. Und alles
eine Menge auf jeden Fall.
Ja, ja, alles interdisziplinär. Und mein, sozusagen, ich hab ja zwei Beine sozusagen, einerseits in der Philosophie, andererseits in der Informatik selber auch, promoviert da auch gerade, habe auch viel mich sozusagen mit sozialwissenschaftlichen Theorien beschäftigt und mache da so, komme eigentlich so aus dem kollektiven Datenschutz und da aus der systemischen IT-Sicherheit, also quasi so Fragen, die übers Individuum hinausgehen, weil sie auch komplexer sind als das Individuum. Beschäftige mich aber auch mit sowas wie digitalem Dekolonialismus, demokratischer Technikgestaltung, aber auch so epistemischen Fragen, also so Fragen, wer ist denn eigentlich, wer entscheidet darüber, was wir automatisieren und was nicht, wer wird mitgehört, diesbezüglich, wer wird mitgedacht oder wer spielt auch keine Rolle. So, solche Fragen spielen da eine ganz große Rolle. Und ich bin auch sozusagen beim Weizenbaum-Institut hauptsächlich sozusagen Wissenschaftler, bin aber nebenbei noch beim Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Das ist so eine Art kritischer Dachverband der Informatiktreibenden, von Josef Weizenbaum mitgegründet übrigens. Und bin auch ansonsten umtriebig, zum Beispiel bei der Bits und Bäume Bewegung für Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wo wir so Hacker und Ökos zusammenbringen, weil wir doch alle an einer lebenswerten Welt zusammenbauen. Und deswegen unsere Kräfte und unser Wissen vereinen müssen, weil wir es ja mit was aufnehmen müssen, was gerade in die Gegenrichtung arbeitet.
Ich muss sagen, ich bin gerade ganz begeistert. Die Redaktion hat einen exzellenten Job gemacht, denn ich kann bestätigen, alles, was du gerade erzählt hast, steht auch bei uns im Lebenslauf von dir drin. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also du hast auch nichts vergessen. Das ist sehr gut. Was mir aber auch aufgefallen ist, da steht, dass du nicht nur in Berlin, sondern auch in Hongkong studiert hast. Und ich fände es mal super spannend zu verstehen. Also einerseits, wie lange warst du da und inwiefern hat das vielleicht auch deine Sicht auf das Thema geprägt?
Es hat angefangen mit dem Auslandsjahr in Hongkong, weil ich die Stadt schon immer faszinierend fand und habe da Informatik und Philosophie parallel studiert. Und Informatik war halt immer so, Hongkong ist irgendwie schon so eine Cyberstadt. Also wenn man sich da mal Bilder anguckt, das ist schon wirklich abgefahren. Und von der Philosophie, das ist natürlich sozusagen so ein westliches, offenes Tor gewesen. Ne, das kann man positiv und negativ sehen angesichts der Geschichte von Hongkong, wo es quasi möglich war, dass ich Chinesisch lerne und auch mich mit der chinesischen Philosophie vor Ort beschäftigen kann, aber viele Kurse eben auch auf Englisch angeboten werden. Und das hat schon meine Sicht sehr viel verändert, weil ich gesehen habe, wie quasi auch sowohl eine Weltsicht ganz anders sein kann, sozusagen was so, also ich meine, die Grundwerte sind natürlich die gleichen mit Familie und Freundschaft und Liebe und eigentlich wollen alle Anerkennung, so auf der Ebene sind wir natürlich alle Menschen gleich. Aber kulturell prägt sich das halt mal ein bisschen anders aus. Und ich fand das einfach sehr interessant, auch wieso Selbstverständlichkeiten anders verstehbar sind, wenn man dann mal ein bisschen Daoismus ein bisschen tiefer sich angeguckt hat. Und auch technisch. Hongkong hat sich ja lange als City of Convenience auch bezeichnet, weil alles so schön durchdigitalisiert ist. Aber gerade in den diversen Revolutionen, quasi in Anführungsstrichen, die es ja so gab, diese Umbrella Revolution und dann so 2019, wo dann China leider ja den Deckel fast zugemacht hat, könnte man sagen, auf die Freiheitsbewegung in Hongkong. Da hat man gemerkt, wie sofort mit einem Schnipsen aus der Convenience-Technology halt so eine Control- und Surveillance-Technology werden kann. Und das war sehr eindrücklich. Und das, ich war auch bei ein paar von den Protesten dabei, sowohl damals als auch jetzt 2019. Und es war schon sehr, also viele Dinge, die wir mal so, ich sag jetzt mal, theoretisch betrachtet oder gelesen haben, auf einmal steht man da so in so einer Gruppe und die hauen halt so einen Kameraturm um. Aber nicht, weil sie aggro sind, sondern weil den Leuten klar ist, wenn ihnen mal die Maske verrutscht, dann wird dieser Kameraturm genau die Bilder an die chinesischen Sicherheitskräfte liefern, die dann sie zu Hause besuchen. Also es wurde sehr, sehr eindringlich. Und insgesamt, ich war dann auch ein bisschen in Peking noch und war auch mal eine Weile noch in Chongqing. Chongqing, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber das ist...
Da wollte ich auch immer hin. Wunderbar faszinierende Stadt, ja.
Genau, also das ist, kann man vielleicht für die interessiert mal sagen, das ist eine Stadt, die mit ihrem Einzugsgebiet, da leben ungefähr, ich sag mal 36 Millionen EinwohnerInnen. Und dafür, dass es halt Deutschland ist diese Stadt halt in Deutschland quasi nicht bekannt. Und das ist schon interessant. Auch eine übelste Cyberstadt, aber das kann man nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, diese faszinierende Stadt.
Ich finde es auch super interessant. Ich habe tatsächlich auch relativ viel Bezug zu China. Ich war auch letztes Jahr in Shenzhen, habe dann mal auch digitalisierungs- und technologiebezogene Rundreise gemacht durch China. Und Shenzhen ist ja so ein bisschen so das chinesische oder festlandchinesische Pendant zu Hongkong, was ja quasi auch sehr, sehr durchdigitalisiert ist, sehr, sehr schnell gewachsen ist. Und dadurch fand ich es auch super interessant, inwiefern dich deine Erfahrungen geprägt haben, weil ich noch weiß, wie ich damals mit sehr neuen Eindrücken nach Hause gekommen bin, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, wow, man kann Gesellschaft sehr, sehr stark durchdigitalisieren. Es kann die Gesellschaft total effizient machen. Aber wie du auch sagst, Convenience und Control, beides braucht Daten. Und sobald die Daten da sind, ist es eigentlich nur noch eine Frage davon, wann man sich vielleicht auch traut, andere Dinge mit den Daten zu machen. Und deshalb finde ich das Thema von heute auch so wichtig, weil wir auch so generell mal so ein bisschen über diesen ganzen KI-Hype sprechen wollen und was es damit auf sich hat, welche ethischen Fragen sich ergeben, welche Fragen sich für Nachhaltigkeit ergeben und inwiefern dieser Hype
eben gut oder auch schlecht sein kann.
Sehr gerne.
Und ich habe da auch direkt eine erste Frage mitgebracht, weil ich auch gerne so ein bisschen deine wissenschaftliche Brille nutzen möchte, um das Thema einzuordnen. Und zwar jetzt mal so ganz plump gefragt, warum ist denn KI überhaupt aktuell so ein Thema? Woran liegt das?
Also es hat diverse Gründe und man kann erstmal vorneweg schieben, es gab schon immer Wellen des KI-Hypes. Also ne, es gibt so Zitate aus den 70ern von Hubert Dreyfus, wo er so quasi ein bisschen kritisch schreibt. Jeden Tag lesen wir, dass die Computer Sprachen verstehen und Muster erkennen und uns die Jobs wegnehmen. Das ist alles nur noch ein Kinderspiel. 72, ne? Das muss man sich vorstellen. Das sind so ähnliche Diskussionen, die wir jetzt auch führen. Und es ist aber technisch natürlich viel passiert. Also die Konzepte, die wir jetzt sehen, so gerade in Large Language Models, die ja so sehr berühmt geworden sind nach ChatGPT 2022, die Konzepte und Prinzipien, die sind schon aus den 50ern. Der Begriff KI ist aus den 50ern. Und dann gab es aber noch so ein paar Durchbrüche mit so künstlichen neuronalen Netzen und so Deep Learning Ideen, also sozusagen die bestimmte Architektur, die jetzt benutzt wird. Da gab es dann in den 80ern, 90ern Durchbrüche, in den 2010ern auch nochmal. Und was jetzt eigentlich so technisch passiert ist, kann man sagen, dass jetzt einerseits Rechenleistung, also sozusagen wie sich die Transistoren und so weiter entwickelt haben und auch die Grafikchips, hat sich sozusagen sehr rasant entwickelt. Und gleichzeitig ist aber auch jetzt die Datenlage so, dass wir über so ziemlich fast alles und fast jeden Daten haben, ne? Stichpunkt Web 2.0, aber auch Smart City und überhaupt so Überwachungskapitalismus. Und jetzt habe ich quasi die Rechenleistung, die Konzepte sind da und die Datengrundlagen sind da und jetzt kann man da loslegen. Man muss auch sagen, der Clou bei ChatGPT war ja gerade, dass das eigentlich eine Browser-Anwendung ist. Also ich musste halt nicht in irgendwelche Spezialräume gehen oder das ist schwierig so zu benutzen ist oder so, sondern das ist halt ein System, was über natürliche Sprache sozusagen kommuniziert. Und das war natürlich ein super Knaller. Und dann, wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, so wie ich es auch tue, dann erkennt man, dass da auf einmal diese ganzen Wünsche und Träume und aber auch das Geld genau da andockt, an dieser scheinbaren Menschenähnlichkeit und der scheinbaren Überlegenheit und der scheinbaren sozusagen künstlichen Produktion von Intelligenz. Genau, das wäre so die Kurzantwort. Und es gibt natürlich auch eine ganze Menge so Narrative werden es oftmals genannt, also dass so die KI auch selber Sachen entscheiden kann und dass sie handeln kann und dass sie Sachen erkennt und dass sie kommuniziert. Und beim genaueren Hinkommen sind das aber alles, die Begriffe passen alle nicht, weil sozusagen so ein System entscheidet ja nicht. Wir bauen es ja und wir setzen dann so Optimierungskriterien an, was wollen wir haben, trainieren es auf den Sachen, die uns gefallen. Doch was uns nicht gefällt, das nehmen wir halt raus. Also da ist sozusagen ganz viel menschliche Arbeit steckt da drin, auch die Daten zu kuratieren und zu kategorisieren und so. Und ganz zum Schluss kommt da ein System raus und dann sagen wir, wow, die KI hat X getan, obwohl da Tausende bis Hunderttausende von Menschen dran gearbeitet haben und die Daten von Millionen von Menschen eingeflossen sind. Und das kann man natürlich dann so formen, wie man es gerade braucht. Das heißt, da zu sagen, die KI hätte was gesagt oder getan oder so oder könnte Verantwortung übernehmen oder so, das sind halt alles so Bilder, die sich gerne weiter tragen, wenn man die Technik nicht versteht. Und der nächste Punkt ist vielleicht, da steckt jetzt auch mittlerweile sehr viel Geld drin und ab einem bestimmten Punkt sozusagen trägt sich das dann immer weiter, weil da mehr Geld reingesteckt wird und dann sozusagen gucken auch andere, warum wird denn da so viel Geld investiert und dann investieren andere auch und so weiter. Also es ist, wenn man sich mal The Forbes oder Economist oder so anguckt, da mehren sich jetzt seit einem Jahr die Artikel, die schreiben, wo ist denn der Nutzen? Also wo ist denn der wirtschaftliche Nutzen? Wo ist denn der Return of Investment? Wir sehen das alles nicht. Die einzigen, die gerade da was verdienen, sind so Nvidia und wie man immer so schön sagt, im Goldrausch gewinnen die am meisten, die Schaufeln verkaufen. Und so ist es gerade auch.
Ja, es klingt für mich so, als wenn wir da noch so ein bisschen ins Detail gehen müssen, weil du hast ja irgendwie schon die Medien genannt. Und das klingt für mich ja gerade so, als wenn die Medien jetzt gar nicht so dazu beitragen würden, dass der Hype größer wird, sondern den eher so ein bisschen kritisch beäugen. Wir haben da natürlich Leute, die da sehr, sehr viel Geld reinstecken und am Ende ja noch gar nicht so viel Geld daraus zurückkriegen, sondern vor allem Daten. Wer sind denn die Player oder wer sind die ganzen AkteurInnen, die derzeit das Thema so vorantreiben, dass es ein Hype bleibt? Wer hat da ein Interesse daran?
Also es ist eine sehr komplexe Gemengelage, würde ich sagen, auch vor allem, weil es so ein globales Phänomen ist. Aber man kann schon sagen, man guckt sich so die Mediendynamik an und dann will man halt sozusagen Schlagzeilen machen und will sozusagen wieder die neueste Technologie was drüber schreiben. Und bei KI kann man sich auch immer schön Anleihen nehmen bei Science-Fiction-Filmen und so. Da kann man sehr schön drüber schreiben. Und da wird dann auch so, werden dann so Geschichten, die, ja, jetzt haben die in einer geheimen Sprache gesprochen und dann sind alle so ein bisschen erschrocken. Stimmt alles überhaupt nicht, wenn man da mal reinguckt und das ein bisschen versteht, ist das alles Missverständnis oder irgendwelche Einzelprogrammiererinnen bilden sich dann mal ein gegen alles, was wir philosophisch wissen und alles, was wir psychologisch wissen, bilden sich dann ein, dass da irgendwie sich Bewusstsein gebildet hätte und das wird dann aber immer auch schön sozusagen weiter transportiert, weil es halt eine Schlagzeile ist, wo man dann so ein bisschen Klicks abgreifen kann. Andererseits haben wir aber auch die Wissenschaft, die da jetzt nicht unbeteiligt ist. Denn wenn es sozusagen politisch, forschungspolitisch KI gefördert werden soll, dann sind natürlich auch Anträge besonders schön, wo es um KI geht. Muss man, glaube ich, auch nochmal dran erinnern. Der Begriff KI an sich in den 50ern ist entstanden, primär um Forschungsgelder einzuwerben, weil dieser Bereich vorher hieß der Machine Intelligence oder Automatentheorie. Und es sind beides nicht so richtig schöne Begriffe, aber Artificial Intelligence, das hat das und so, und da ist so ein Glitzer mit drin. Und das heißt auch, alle aus der Wissenschaft, dem kann man es verdenken, mit so Drückmitteldruck und Publikationsdruck und Neuheitsdruck und dann gibt's Geld für KI, natürlich springen dann auch die sozusagen drauf. Und dann gibt's natürlich auch die Staaten, die da sozusagen investieren wollen, habe ich schon genannt, aber es gibt auch einen riesengroßen Sektor, der gerade investiert und Geld verbrennt ohne Ende, also auch OpenAI oder so, die schreiben ja alle keine schwarzen Zahlen. So ein bisschen der Uber-Effekt. Und da wird dann einfach gesagt, also wir müssen noch mehr Geld reinwerfen und dann irgendwann finden wir die super Anwendung. Und dann kommt das ganze Geld zurück. Und wenn ich dann natürlich mein Geld drin habe, ne, Marc Andreessen oder so, sind da so Namen, wenn ich da so mein Geld drin habe, dann will ich natürlich auch, dass das im Gespräch bleibt. Und dann sagt ein Elon Musk wieder irgendwas über KI und dann sagt ein Sam Altman wieder was. Und die werden ja auch gefeiert wie die Königinnen oder Könige vielmehr. Also das sieht man hier, wenn dann irgendwie Sam Altman an die TU Berlin kommt, da steht dann noch die Politikschlange.
Volle Seele.
Richtig.
Volle Seele.
Absolut. Ja. Absolut. Und letzten Punkt, glaube ich, muss man leider auch nennen, es gibt tatsächlich auch eine ganze Menge Leute, die so zwischen, ich sag jetzt mal, Technik und Esoterik stehen, die tatsächlich sozusagen an diese Ankunft der übermenschlichen Intelligenz glauben und den Transhumanismus. Und die sind so ein bisschen, man kann so sagen, so willfährige Handlanger eigentlich dieser Bewegung, die so auch so diese Longtermism und so weiter, ist nochmal ein anderes Thema, aber die sozusagen dem anhängen und die glauben das ganz wahrhaftig, dass das gut ist für die Menschheit, wenn die KI uns retten wird. Und die helfen natürlich denen, die ganzen Interessen haben, mit ideologischer Unterstützung und diskutieren mit den KritikerInnen und so weiter. Also die gibt's leider auch.
Aber sind das viele? Also von der Gruppe habe ich bisher noch gar nicht so viel gehört. Das finde ich gerade total spannend.
Ich meine, wenn man sich früher so Transhumanismus anguckt und sozusagen der Mensch, der dann so abgedatet wird, Raymond Kurzweil ist da so ein Vertreter, einer der Begriffe ist auch so die Singularität, das ist quasi der Moment, wo die KI dann schlauer wird als die Menschen, wobei da an diesen ganzen Skalen sind nie Achsenbeschriftungen dran, also das ist alles immer nur so Comic-Stil. Und ich sag mal, viele Leute, die sich für Science-Fiction interessieren, haben so einen Hang schon dazu. Und es werden auch in dem Sinne viel mehr, weil das so diese Tess-Creel-Religion, könnte man sagen, ist so ein Sammelbegriff für all diese Glaubenskonzepte. Das ist sehr weit verbreitet, auch im Silicon Valley, wo Leute auch deswegen dahin gehen und dann werden irgendwelche Institute, pseudowissenschaftliche Institute gegründet und dann wird dafür Geld ausgegeben und dann zieht es auch diese Menschen an, dann wird es auch immer mehr. Also das ist, ich könnte jetzt keine Prozente sagen, aber ich würde denken, und ich bin großer Freund von Hackerspaces, in jedem beliebigen Hackerspace muss man nur mal 2 Stunden rumlaufen, da wird man Menschen treffen, die auch so denken. Genau.
Ja, das finde ich super, super interessant und ich würde auch behaupten, dass es eine Sache ist, die ich jetzt im öffentlichen Diskurs bisher noch gar nicht so stark wahrgenommen habe und das passt auch generell zu einer Sache, die mich dabei auch ein bisschen beschäftigt und zwar, würde ich mal gerne mehr auf den Zahn fühlen, was denn so die Themen sind, die derzeit auf der Strecke bleiben, weil ich das Gefühl habe, alle sprechen gerade über KI. Wenn ich durch LinkedIn scroll, diskutieren alle gerade vor allem darüber, ob sie jetzt ihre LinkedIn-Beiträge von KI schreiben lassen sollten oder nicht und wie schlimm es denn sei, dass die anderen jetzt nur noch KI-Bilder benutzen und keine normalen Bilder mehr. Und da sind wirklich sehr, sehr anwendungsbasierte Diskussionen über die kleinen Details. Aber was sind denn die großen Fragen, die im öffentlichen Diskurs bisher vollkommen untergehen?
Ja, also die Diskussion kriege ich ja auch mit und ich denke mir immer, wenn auch nur genauso viele oberschlaue, gebildete, intelligente Leute sich damit beschäftigen würden, wie wir die großen Probleme unserer Zeit lesen könnten, dann wären wir schon ein Stück weiter. Aber stattdessen beschäftigt man sich dann so mit diesen technischen, mit so einer Art Fingerübung zu diskutieren. Also was so ein bisschen fehlt, also ich würde mal sagen, die Player, die da eine Rolle spielen, ich glaube, das wird sehr, sehr selten im öffentlichen Diskurs thematisiert. Also, dass der übergroße Teil der Entwicklung von KI findet in privaten Händen statt. Das ist nicht die Forschung an Universitäten oder so. Das heißt, aktuell ist es so, dass die Entwicklung solcher, eindrucksvollen Systeme allein durch den Markt geregelt oder halt auch nicht geregelt wird. Und dass man aber solche Systeme auch ganz anders bauen könnte. Dass man da ganz alternativ irgendwie rangehen könnte. Oder aber auch so Diskussionen, welche Art von Nicht-KI und nicht-technischen Ansätzen es da eigentlich schon gibt für bestimmte Probleme. Ein neues Beispiel war, also ist jetzt nochmal ganz ganz beispielhaft, vor ein paar Jahren hatte, ich glaube, war das Waymo oder so, die hatten so irgendwelche, da ging es um Auto, so Uber, so ähnlich wie Uber war das.
Und genau, ist so ein chinesischer Mobilitätsanbieter.
Ja, genau, ne? genau. Und da gab es so die Ideen, wäre es nicht toll, wenn wir nicht so kleine Autos haben, die man so ruft, sondern wenn wir die Autos einfach ein bisschen größer bauen und dann wäre es noch cooler, wenn die so feste Linien abfahren, dann weiß man immer, wo man hingeht und vielleicht haben die sogar so einen Zeitplan und alle, die nicht in diesem KI-Hype, Uberisierung und so weiter System stecken, dachten so, wow, das Silicon Valley hat den öffentlichen Personennahverkehr entdeckt. Das ist einfach, da merkt man so ein bisschen diese Ansätze. Ein klassisches Beispiel ist irgendwie, man kann natürlich KI benutzen, um irgendwelche Parkplatzsituationen in Städten zu optimieren. Ich kann aber auch überlegen, ob nicht vielleicht eine Fahrradstadt alle Probleme und noch viel mehr löst. Also sozusagen dieser Technikfokus, das fehlt, also der ist meiner Meinung nach in dem öffentlichen Diskurs viel zu viel, dass wir eigentlich die ganze Zeit um so technische Details unterhalten und aber eigentlich so die größeren Fragen, die wir eigentlich mit dem System lösen oder den System lösen wollen, gar nicht so richtig aufkommen. Und man kann es auch ganz konkret machen. Es gab auch mal so, ich glaube 2019, auch mal so eine systematische Umfrage so von Startups, wo dann rauskam, 40% der Startups, wo KI im Namen stand, das war gar keine KI. Das war irgendwie so Gigworker in Indien. Das waren einfach andere Systeme. Oder zum Beispiel jetzt Klarna. Vor einem Jahr hat Klarna, das ist so ein Finanzdienstleister, die haben gesagt, ihren Kundendienst, den wollen sie halt komplett ersetzen und waren halt sehr stolz drauf, dass so ein großes Sprachmodell ihre 700 Mitarbeitenden sozusagen ersetzt und haben das mit Trara angekündigt. Und die Medien waren voll davon. Jetzt vor zwei Monaten gab es eine Pressemitteilung, dass sie jetzt wieder Leute einstellen. Das hat jetzt nicht so richtig funktioniert und die Leute, die jetzt eingestellt werden, wird jetzt ein großer Teil davon wieder sein und die werden dann KI-Systeme nutzen. Diese Meldung hat sich aber nicht so weit verbreitet. Ne? Das heißt sozusagen, was Leute immer noch so unbewusst im Kopf haben, war, KI nimmt die Arbeitsplätze weg und dann das funktioniert alles so super und so weiter. Aber diese ganzen Fails, also eigentlich kann man sagen, die meisten KI-Ansätze, die funktionieren tatsächlich überhaupt nicht so richtig. Also das ist auch tatsächlich, und man muss auch sagen, und darüber sollten wir diskutieren, was Klarna jetzt gemacht hat, ist unterm Strich quasi Festangestellte auszutauschen gegen jetzt so, man könnte im Deutschen sagen, Leiharbeiter. Das heißt, für die arbeiten wieder fast so viele Leute wie vorher, bloß dass sie ein bisschen KI nutzen, aber sie bezahlen ganz, ganz viel wesentlich weniger. Und das ist natürlich so, diese Art von Verschiebungen, die da stattfinden, ich glaube, die müssten viel mehr diskutiert werden. Und
aber Genau, einmal ganz kurz zu dem Beispiel. Würdest du sagen, also war das jetzt einfach ein strategischer Schachzug oder woran ist es jetzt gescheitert, dass die Transformation nicht geglückt ist? War die zum Scheitern verurteilt von Anfang an? Also hast du da Details?
Ich habe keine Details, aber wir sehen das an ganz vielen Stellen, dass da sozusagen die Ebenen weiter oben irgendwann nicht mehr so richtig die Arbeitsschritte nachvollziehen können, die dann die KI ersetzen soll. Und sozusagen für das tatsächliche Ersetzen ist ja irrelevant, ob die KI-Systeme das können, was sie sollen, sondern ob die Leute, die das entscheiden, denken, dass das könnte. Und dann gehen die halt irgendwann später pleite oder sie gehen anders damit um oder so. Und in dem Fall glaube ich, dass das so eine Mischung war aus PR-Stand, na, probieren wir es doch mal. Und dann, als es nicht geklappt hat, hat man einfach das Beste draus gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Beispiel. Und ich würde aber noch eine Sache noch sagen.
Total gerne.
Genau, die so im öffentlichen Diskurs fehlt. Wir sprechen immer so über irgendwie so KI, als würde man das einsetzen wie so eine Tischlampe oder so. Oder wie ein Mixer oder so. Aber man muss, glaube ich, sehen, KI-Systeme, insbesondere die großen, sind so ziemlich mit die komplexesten Systeme, die wir so als Menschheit irgendwie gebaut haben. Zusammen mit der Hardware darunter. Und das ist sozusagen riesengroße Ausbeutungssysteme in kolonialen Strukturen stecken dahinter, vom Mineralienabbau bis dahin, wo die Daten trainiert werden, auch in Kenia und so weiter, wo die Daten wo die Systeme trainiert werden und die Daten kategorisiert werden.
Und magst du da nochmal ins Detail gehen? Das klingt nochmal in einer ganz anderen Dimension.
Ja, genau. Also kann ich gleich, sage ich gleich was dazu. Ich will nur sozusagen nur erstmal den Oberpunkt machen. Und dann werden hier die Sachen so am Browser genutzt. Die Systeme verbrauchen auch in den Datenzentren und Rechenzentren, die wir ja alle nicht sehen, Unmengen an Energie, Unmengen an Wasser, Unmengen an anderen Ressourcen. Und wenn dann die Systeme kaputt sind, dann werden sie wieder als Elektroschrott wieder in den, ich sag jetzt mal, globalen Süden oder in die Majority World, wie man es auch sagen kann, wieder so hin verschifft. Trotz aller deutschen und europäischen Regelungen passiert das immer noch massenhaft. Und dann landet quasi der Schrott wieder auf irgendwelchen Müllkippen. Ago Bloschi ist ein gutes Beispiel, Ghana auch. Und vergiftet genau die Umwelt wieder an den Stellen. Und es ist sozusagen bei dieser Diskussion, so um KI geht es oftmals so um dieses, ja, Risiken und Chancen von KI und so weiter. Und wir sehen aber, die Risiken haben immer die anderen und die Chancen liegen dann hier bei uns. Ne? Also sozusagen diese Diskussion, die muss man aufspalten. Das ist so ein Phänomen, das fehlt total im öffentlichen Diskurs, diese Riesenmaschine, die dahinter steckt, wenn ich bei ChatGPT eine Frage einstelle. Und das sind so Fragen, und da kann man sozusagen auch wirklich ins Detail gehen, hinsichtlich sozusagen dem Abbau von Ressourcen, von Lithium, von Kobalt, von all diesen Sachen, die halt sozusagen aus sehr schwierigen Umgebungen, teilweise sogar, wo es im Kongo so bewaffnete Banden gibt, denen dann die Minen gehören, und dann, wenn man sozusagen das Zeug da einkauft, dann finanziert man die mit. Allerdings ist es ja aber auch ganz nützlich, dass da verfeindete Banden sind, weil das den Preis noch ein bisschen niedriger hält. Also so richtig genau will da keiner hingucken. Dann werden die Sachen natürlich zusammengebaut, irgendwo in Fernost, auch wieder unter Arbeitsbedingungen, unwürdig, mit sozusagen ohne gewerkschaftliche Möglichkeiten, auch ohne sozusagen all diese Sklaverei-ähnlichen Zustände, würde ich mal sagen. Und das alles sieht man halt nicht. Und dann in den Data Centers geht es noch weiter. Die brauchen ja Unmengen an Strom und an Wasser. Und üblicherweise, das sind halt die Akteure, die Data Center bauen. Die haben natürlich, wenn so eine globale Firma dann so mit so einer lokalen Regierung verhandelt, sitzen natürlich die ARS-Drin am viel längeren Hebel. Und das sieht man halt daran, zum Beispiel, es gibt so einige Data Center in zum Beispiel Mexiko oder auch zum Beispiel in Finnland, die dann teilweise auch sozusagen die Wasserressourcen, die da genutzt werden, eigentlich von den Leuten, die da wohnen, eigentlich fast komplett trockenlegen. Oder in den USA auch. Und das sind natürlich die Ersten, die sozusagen vom Wasser genommen werden, wenn das Wasser knapp wird. Das sind eben nicht die Rechenzentren, sondern das sind so die lokalen Communities. Patrick Brody hat da 2023 mal so über die Data Infrastructures sehr, sehr faszinierendes Paper geschrieben. um das mal sozusagen zusammenzubinden. Und wir sehen halt an anderen Stellen, es sind immer die sozusagen die kleinen Communities, der globale Süden, also die Majority World, die sind immer die, die sozusagen die die Schäden schultern. Und dann spricht man so von Wertgenerierung, einfach weil diese extraktiven Prozesse sozusagen sozusagen den Wert dann sozusagen in den Industrienationen, sagen wir mal, da produziert, wo dann die Investmentfirmen und die sozusagen da sozusagen großflächig investieren und die Geschäftsmodelle dann diese KI-Systeme bauen und die werden dann im schlechtesten Fall sogar noch in die anderen Länder dann sozusagen exportiert, die müssen dann auch noch dafür zahlen können sich auch, da gibt's auch von Michael Quett sehr schöne Forschung, wie man so sieht, wie auch sozusagen der Softwaremarkt, nicht nur Hardware, sondern auch der Softwaremarkt so ganz klassischen sozusagen kolonialen Strukturen folgt. Aktuell sind es sozusagen die USA, die da den Ton angeben. Und dann gibt's da so Marktkräfte, sozusagen in der World Trade Organization ist dann abgesichert, dass dann die lokalen Länder auch ja nicht in ihre Rechtskonstrukte oder in ihre lokalen im lokalen Rechtssystem bei ihrer Gesetzgebung, also die lokalen Gesetze, genau, sorgt dann dafür, dass die lokalen Gesetze dann auch nicht enthalten dürfen, dass man die großen Provider draußen halten soll oder dass man sozusagen so ein bisschen erst die heimische Wirtschaft, Digitalwirtschaft fördert. All diese Sachen dürfen nicht drinstehen, weil wir ja Freihandel machen, ne? Also so greift das dann sozusagen alles ineinander. Und wir sehen halt eine konstante sozusagen Wertextraktion menschlicher und Rohstoffstrukturen. Und da kann man sich dann halt schon fragen, wenn es dafür nicht mal ein Businessmodell gibt, so richtig, da sitzen wir hier sozusagen in der Welt, auf der Insel der Glückseligen und können darüber diskutieren, ob wir unsere LinkedIn-Posts sozusagen mit KI schreiben oder nicht. Aber eigentlich ist das eine sehr, sehr entkoppelte Diskussion, um das mal so ein bisschen vielleicht rund zu machen.
Ich wollte sagen, das klingt für mich auch gerade eher nach Wertumverteilung als nach wirklicher Wertneuschöpfung. Bevor wir da so in Richtung Lösungen schauen und mal wirklich überlegen, wie es vielleicht auch besser aussehen kann, würde ich gerne nochmal deine Beispiele ein bisschen mehr auseinanderdröseln, weil mich beschäftigt immer noch das Beispiel von den Trainingscentern, weil das ein Thema ist, wo ich auch noch nicht so viel zu gehört habe. Also wenn du da noch was erzählen könntest, fände ich das sehr interessant.
Du meinst die Data Center?
Genau, du hattest da was erzählt, war das Kenia oder Kongo, wo die Leute das dann trainieren und das auch ausbeuterische Strukturen sind. Genau, richtig.
Genau. Genau. Also man muss erst mal sagen, dass sozusagen Data Work ist so der Fachbegriff und üblicherweise hat man ja sozusagen so Unmengen an Daten, sei es nur, wenn irgendwie Meta so die ganzen sozialen Daten so von Facebook und Instagram und so weiter nimmt, aber auch Google und andere. Oder wenn so Common Crawl ist auch ein Datensatz, der so, ich sag jetzt mal, viele gute Daten des Internets mit Reddit und Wikipedia und so weiter beinhaltet. Und die müssen aber so auch auf die Nutzung, auf das Training, was danach da drauf stattfindet, müssen die auch sozusagen, man kann sagen, so ein bisschen angepasst werden. Also da werden dann quasi Daten, Bilder klassifiziert zum Beispiel, oder sie werden bewertet oder sie werden sozusagen, die Datenquellen sollen dann sozusagen qualitativ gewichtet werden und so weiter. Und das machen alles Menschen. Und dann habe ich sozusagen diese aufbereiteten Daten, könnte man sagen. Und es ist natürlich auch sozusagen in den lokal üblichen Arbeitsbedingungen auch wieder. Und dann habe ich sozusagen so ein Modell, das ist dann so ein, ich sag jetzt mal so ein nacktes zum Beispiel ein Sprachmodell in dem Fall, oder es gibt es auch für Bilder oder so. Das hat erstmal, kann ich das nicht fragen, sondern ich kann nur sagen, wenn ich zum Beispiel so ein Foundation Model, wenn ich da hinschreibe, wie groß ist dein grünes Haus, dann würde dieses Modell zurückgeben, nach so einer Logik, wie klein ist ein blaues Haus, wie gelb ist ein schnelles Haus, würde quasi Ähnlichkeiten zu dem, was ich gesagt habe, anbieten. Was man jetzt gemacht hat, und das war so ein bisschen der Clou von ChatGPT im Vergleich zu den GPTs vorher, die es ja so seit 2017 gibt, dass diese Antworten bewertet werden. Ist das eine gute Antwort auf die Frage oder nicht? Und das nennt sich dann Reinforcement Learning on Human Feedback. Das heißt, da haben dann Tausende von Menschen sozusagen dieses Modell hat Fragen gekriegt und die haben dann bewertet, wie gut ist die Antwort als Antwort für einen Menschen. Und sozusagen, das wurde ganz viel trainiert, bis irgendwann das Modell dann sozusagen so angepasst wurde durch dieses Training, dass, wenn ich sage, welche Farbe hat ein grünes Haus, dass dann die Antwort eben nicht ist, welche Farbe hat ein gelbes Haus, sondern sehr wahrscheinlich grün. Und diese Logik, quasi dieses Hintrainieren auf eine Antwort, auf eine sinnvolle Reaktion, die als Mensch irgendwie durchgeht als Antwort, die erkennt man, das kann man auch bei so einem Modell relativ schnell mal rauskitzeln. Nämlich, wenn ich sage, was ist denn die Hauptstadt von Frankreich? Und dann kommt da im besten Falle Paris, manchmal auch nicht. Und wenn ich dann sage, aber antworte, nee, das ist doch nicht Paris, erzähl mir doch keinen Mist, dann wird dieses Modell sagen, oh, es tut mir leid, völlig richtig, die Hauptstadt ist Valencia. Weil sozusagen, Es ist keine gute, gültige Antwort auf eine Kritik, dann zu sagen, nee, du bist aber falsch. Sondern dieses Thema, das nennt sich in der Psychologie auch psychophantisch, weil man immer sozusagen dem gegenüber das alles recht machen möchte. Und das ist genau eine der Fehler oder eine der Konsequenzen dieses Trainings auf möglichen Antwort, wo ein Mensch denkt, ja, das klingt irgendwie gut. Von der Form her klingt das irgendwie gut. Und das ist...
Also so People-Pleasing, aber...
Genau. Und das ist natürlich auch der Punkt, da muss man sagen, ne, es gibt zwei Einsatzweisen, wie solche KI-Sprachmodelle tatsächlich nützlich eingesetzt werden können. Erstens, wenn ich die Antwort selber bewerten kann. Ne, also wenn ich weiß, ob das gerade People-Pleasing und Unsinn oder Grütze war oder nicht, wenn es mir einfach nur die Arbeit ein bisschen erleichtert. So. Und das Zweite ist, wenn das Ergebnis kein klares Kriterium hat. Ne, wenn ich sage, hey, ChatGPT, bau mir mal ein Wohnzimmer, wo viele Pflanzen stehen, ich möchte mal was ausprobieren. Dann gibt es ja keine falschen Antworten. Ne, dann ist das super zum Inspirationen kriegen und so weiter. Und das sind natürlich... So, für sowas sind so eine Modelle tatsächlich sehr gut geeignet. Genau, aber um noch mal drauf zurückzukommen. Und dieses ganze Training hin, das wird natürlich eben auch von Menschen gemacht. Und das sind Heerscharen. Und ich muss natürlich jedes Mal, wenn ich einen neuen Datensatz einpflege, also irgendeine neue Version, diese Systeme sind ja nicht up to date, sondern es dauert ja mal Monate, um solche großen Sprachmodelle zu trainieren. Und es kostet auch den Stromverbrauch einer ganzen Stadt und so weiter. Das muss ich regelmäßig machen und dann muss ich das mit den neuen Daten natürlich wieder machen. Da sind dann wieder Armeen quasi von Data Workern. Da macht Mila Milagros vom Weizmann-Institut auch sehr schöne Forschung und lädt auch die Data Worker ein zu so Konferenzen, dass sie mal beschreiben. Das kann man sich auch mal angucken. Das kann man sich online mal selber angucken und erzählen dann von ihrem Alltag und wie das alles aussieht. Und daran erkennt man sozusagen, wie viel menschliche Arbeit da drin ist. Und unter welchen Bedingungen natürlich auch.
Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzuzählen. Also das heißt, du hast genannt, es gibt einerseits die Ausbeutung in dem Bereich, dass die Leute da wahrscheinlich unter sehr anstrengenden Bedingungen für schlechten Lohn so dieses Training übernehmen. Dann gibt es natürlich die Arbeit in den Minen, um die seltenen Erden etc. rauszuholen. Spannenderweise ist das ja auch ein Thema, was auch Regenwälder betrifft. Ich mache dafür auch so Regenwaldbildung an Schulen und baue mit Kindern so Handys auseinander. Und da ist es auch ein ganz großes Thema, wie es eben auch aus der Perspektive ökologische Implikationen hat. Dann haben wir natürlich auch das Thema den Stromverbrauch. Das sind ja sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen, die in irgendeiner Art und Weise auch negativ auf unsere Lebensrealität einpreisen. Und also ich komme ja aus den Nachhaltigkeitswissenschaften, da haben wir so eine Lebenszyklusanalyse, mit der man ja so ungefähr abbilden kann, was quasi zumindest der Ressourcenfußabdruck von einer Anwendung oder einem Produkt ist, ne? Wo man dann eben nicht nur Emissionen berechnet, sondern auch Wasserverbrauch, Rohstoffverbrauch. Gibt es irgendwie sowas für KI, auch mit Blick auf die sozialen Faktoren oder generell erstmal auf den Ressourcenverbrauch? Hast du da, kennst du da Methoden?
Also das Problem ist ja erstens, dass der KI-Begriff selber sehr, sehr schwammig ist. Also wenn wir jetzt mal sagen, wir meinen jetzt nicht Statistik und nicht genetische Algorithmen und wir meinen auch nicht Support-Vektormaschinen und wir meinen auch nicht andere statistische Verfahren, sondern wir reden jetzt mal von großen Sprachmodellen. Dann können wir einerseits sagen, der meiste Betrieb und die meiste Arbeit findet tatsächlich in privaten Händen statt. Das heißt, so Google und so weiter, die Großen. Und die sind da so ein bisschen, die halten sich so ein bisschen bedeckt. Das heißt, so ganz auf den Punkt kann man es nicht machen. Es gibt aber
Möglichkeiten, quasi so ein bisschen das abzuschätzen. Einerseits kann man ein bisschen modellieren. Es gibt ja auch öffentliche Rechenzentren, wie zum Beispiel das LRZ in München, die auch so KI-Trainings machen. Da kann man das so ein bisschen abschätzen und das ist ein öffentliches Rechenzentrum und so ein bisschen hochskalieren. Man kann sich aber auch angucken, wie zum Beispiel die Data Center, Energy Use und Water Use und so weiter, wie das alles sehr, sehr hoch schnellt und auch die Firmen selber ihre Nachhaltigkeits-Pledges, sozusagen ihre Verpflichtungen selbst auferlegten, wie die alle 2023 gesagt haben, können wir alles nicht einhalten wegen KI. Und wir sehen da diese krasse Steigerung. Das heißt, wir sehen da tatsächlich diese Steigerung, dass wir wahrscheinlich Rechenzentren aktuell bei 1,5% des globalen Stromverbrauchs sind und Schätzungen sagen, dass wir dann bei 3,5% 2030 sind. Das heißt, es ist quasi mehr als eine Verdopplung des Gesamtstromverbrauchs der Rechenzentren. Und das ist halt ganz wesentlich durch KI. Und man erkennt es auch sozusagen, ne, also bei Google zum Beispiel, der Stromverbrauch ist zwischen 2019 und 2023 um 50% gestiegen. Und sie sagen selber, das ist wegen KI. Und jetzt kann man das natürlich übertragen auf alle möglichen, sozusagen auch andere Firmen, auf chinesische Firmen und so weiter. Das ist tatsächlich, man kann auch immer so sagen, ne, also eine Google-Anfrage und eine ChatGPT-Anfrage, das eine ist quasi das Zehnfache des anderen an Stromverbrauch. Und das ist, und wenn wir jetzt irgendwie überall KI einbauen, ich meine, ihr könnt ja mal, oder du kannst ja auch mal versuchen, ob du Google bedienen kannst, ohne diese KI-Zusammenfassung da oben zu kriegen.
Ich wünschte es. Ja. Ich würde es so gerne deaktivieren manchmal. Ja.
Genau. Also manche, ne, man kann, manchmal funktioniert es gibt so, ne, minus AI hinten dran zu hängen oder so. Da gibt es so ein paar Möglichkeiten und das zu machen. Aber das tun die meisten Menschen ja nicht, ne? Und deswegen schlägt dann diese krasse Steigerung schlägt halt total durch, weil man sich eigentlich nicht mehr irgendwie da wegentscheiden kann. Und auch, ne, also Treibhausgasemissionen, genauso Microsoft irgendwie seit 2020 um 30% gestiegen. Wasserverbrauch hat sich verdoppelt in den letzten Jahren. Also das sind so die Indikatoren, wo man eigentlich gar nicht so richtig, also ich finde es gar nicht so wichtig, sozusagen auf die absoluten Zahlen zu gucken, sondern die Steigerung zu betrachten. Und wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo wir eigentlich mitten in der Klimakatastrophe sind, da jetzt mal drüber nachzudenken, was wir eigentlich damit machen.
Ja, auch mit Blick auf die Zeit fände ich es mal super spannend, uns so in Richtung Lösungsfindung zu bewegen. Und ich war tatsächlich vor kurzem mal auf einer kleinen Expedition. Ich bin ja eigentlich auch Journalist für Nachhaltigkeitsmagazin und war mal auf dem Greentech Campus in der Nähe von Nibel zu Besuch. Und dort gibt es sogenannte, ich glaube, Windcloud heißen die. Die dachten sich, okay, wir haben ja Server-Rechenzentren, die verbrauchen sehr, sehr viel Energie. Wie wäre es denn, wenn wir da eine Algenfarm draufsetzen? Ich finde das super spannend, weil man da natürlich sagt, okay, wir akzeptieren, dass wir eine gewisse Abwärme produzieren, dass wir einen gewissen Stromverbrauch haben und versuchen, das Beste draus zu machen. Also das ist ja so dieses gewisse End-of-Pipe-Thinking, ne, dass man ganz am Ende des Problems ansetzt und für das letzte Symptom irgendwie eine Lösung schafft, die ein bisschen nachhaltiger sein kann. Ja. Aber was sind denn auch andere Lösungen? Also gibt es Möglichkeiten, KI so nachhaltig und auch sozial verträglich zu gestalten, wie wir uns das wünschen würden?
Ich finde, das ist eigentlich die Kernfrage. Weil einerseits kann man sagen, wir haben halt sinnvolle Einsatzmöglichkeiten, was weiß ich, sowas wie Übersetzung oder Sprachsynthese oder Autogenerierung oder so. Das ist auch gerade aus dem Bereich sozusagen der Barrierefreiheit, also super wichtig. Wir können Material optimieren, um Materialverbrauch zu reduzieren. Wir können Flugrouten anders messen und mit KI auswerten, sodass wir dann, mittlerweile gibt es jetzt so ein Vogelschutzgebiet im Atlantik, was sozusagen erst definiert wurde, darüber, über die Vogelrouten. Man kann so Predictive Maintenance machen und gucken, ob sozusagen so ein KI-Einsatzszenarien sozusagen zu merken, wann rotierende Elemente in der Industrie kaputt gehen und die vorher austauschen und so. Also es gibt da jede Menge gute Ansätze oder gute Ideen für Einsatzzwecke. Wir sehen aber, und das ist so ein bisschen das Problem, dass die nicht nachhaltigen Einsatzszenarien, das sind viel mehr und viel größer. Also KI für Business, KI für Spaß, KI für alles wissen wir noch nicht genau. Und das ist leider sozusagen, diese Steigerung führt sich fort. Und wir sehen auch, dass da so eine Effizienz, das Effizienzargument oftmals angeführt wird, dann sagt man halt, naja, wir bauen halt eine Eigenfarm obendrauf oder eine Sauna an die Seite dran oder wir machen sozusagen so für lokale Abwärme, nutzen wir das für die Heizung oder so. Das ist tatsächlich eine ganz nette Idee. Das Problem an dieser Effizienzdenkweise ist aber der sogenannte Rebound-Effekt. Kann man sehr gut an einem Beispiel mal abzeichnen. Google hat so 2016 oder 2017 hat so mit KI, damals war es noch ein bisschen ältere KI, sagen wir mal, so ein bisschen Statistik, würde man sagen, Statistik auf Steroids, haben sie es geschafft, durch so Rechenzyklen, Optimierung von ihren Rechenzentren, den Energieverbrauch, ich glaube, um 40% zu senken. Jetzt würde man applaudieren und sagen, seht da, genau dafür gibt's doch KI und jetzt kann damit auch KI gemacht werden. Das Resultat ist aber dann gewesen, dass sie Dutzende neue Rechenzentren geplant und gebaut haben, weil ja der Betrieb nicht mehr so teuer war. Und unterm Strich war dann quasi die Gesamtemission, der Gesamtverbrauch war höher als vorher, trotz dieser riesigen Emissions, sozusagen Effizienzeinsparungen. Und daran erkennen wir, dass wir sozusagen so ein bisschen dem Drachen hinterherlaufen, ohne ihn zu fassen zu kriegen. Diese Effizienzdenkweise, die sagt ja auch, wir müssen einfach nur bessere Technologie bauen, bessere KI bauen, dann kriegen wir das am Ende alles irgendwie hin, weil die Effizienz besser wird. Das Problem ist aber, dass die Erde reale, echte Grenzen hat und auch die Menschen reale, echte Grenzen haben. Das heißt, eigentlich müssen wir rückwärts denken und sagen, so und so viele sozusagen planetare Grenzen gibt es. Jetzt müssen wir es uns hier im Raumschiff Erde gemütlich machen, innerhalb dieser Grenzen. Und da würden mir tatsächlich 99 andere Sachen einfallen, wofür ich Ressourcen einsetzen wollen würde, als für KI-Spielereien von Milliardären, um es mal ein bisschen polemisch auszudrücken. Und diese Denkweise, da kommt man dann in den Bereich, und das nennt sich dann digitale Suffizienz, wo man eben nicht Effizienz und nicht Konsistenz, wo man dann eben fragt, wie viel haben wir zur Verfügung, wie viel brauchen wir davon und wie können wir das Begrenzte, was wir brauchen, gerecht verteilen. Und da reden wir auf einmal nicht mehr über KI, sondern da reden wir dann über Macht und Profit und globale Systeme und Anreizsysteme. Sozusagen auf einmal ist das gar nicht mehr auf einer technischen Ebene. Und da kann man dann die KI auch gar nicht mehr fragen, weil sozusagen das sind ja genuine Wertentscheidungen, wo wir als Menschheit hinwollen. Und das ist sozusagen, das wäre sozusagen meine Reaktion darauf, wie wir sozusagen da nachhaltigkeitsorientiert hingehen. Und in Bezug auf sozusagen die menschliche Frage, das sind natürlich wieder Fragen von Arbeitsschutz und von rechtlicher Durchsetzung und so weiter, wo man genauso auch sagen muss, viele von den Geschäftsmodellen basieren gerade darauf, dass sie einfach soziale Sicherungssysteme unterlaufen. Das ist gar nicht so die technische Innovation, sondern eigentlich sind soziale Innovationen bloß im Schlechten. Und dann kann man schon mal fragen, welche Art von Innovation wollen wir eigentlich haben? Und welche halt auch nicht. Und da denke ich, dass da KI eine kleinere Rolle spielen wird, als es jetzt tut. Besonders wenn man sich anguckt, dass der Energieverbrauch so steigt, dass jetzt wieder überlegt wird, Atom- und Kohlekraftwerke zu reaktivieren, nur um Datacenter zu betreiben. Also das ist sozusagen in dem Moment, wo man eigentlich dachte, ach, zum Glück ist dieser Bitcoin-Mist vorbei. Jetzt kommt der nächste und das ist sozusagen, das ist genau das Ergebnis. Und noch ein Beispiel, ne? Also weil man dann immer sagt, ja, die Effizienz steigt an und es gibt ja auch so viele KI-Nutzungsszenarien. Effizienz heißt ja auch, die Effizienz von allem wird verbessert. Also jetzt gerade vor ein paar Monaten gab es so erste Ergebnisse von sozusagen KI-optimierter Modellierung von Bohrungen in der Arktis. Und man hat das so weit optimiert, dass es so günstiger wurde, an bestimmte Ölfelder und Gasfelder ranzukommen, dass die jetzt tatsächlich geplant werden können, die Ausbeutung, weil KI so gut geholfen hat, diese Art von Aktivität zu optimieren. Ne? Also mal sozusagen optimal heißt immer, also optimal für wen und warum überhaupt? Optimal ist nicht besser. Das ist eigentlich eine Aushandlung, die wir treffen müssen. Und das ist genauso das, was KI sozusagen, wofür KI benutzt wird. Und in dem Sinne, glaube ich, müssen wir diese Reflexion darüber leider oder zum Glück sozusagen auf einer Ebene höher hängen als auf sozusagen Einsatzszenarien von KI. Das ist auf alle Fälle, glaube ich, sehr, sehr wichtiger Punkt.
Ja, es klingt ja für mich so, als wenn wir wirklich überlegen müssen, was so die Diskurse sein sollen, die wir in dem Bereich überhaupt führen möchten und wie man auch generell von dieser üblichen Haltung, dass in eine Art kapitalistischen Deckmantel zu hüllen und zu überlegen, wie man höher, schneller, weiter damit kommt.
Genau, ja.
Halt rauszuholen. Aber da wäre so ein bisschen meine Frage, wie kommt man denn in so einen anderen Diskurs? Weil das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Ebenen, auf der gerade darüber gesprochen wird. Also ich denke ja, also einerseits merke ich ja, dass Menschen in ihrem täglichen Alltag ja sehr, sehr viel mittlerweile mit KI arbeiten, zumindest in Schulen, an der Uni merke ich das, dass viele Leute da ja wirklich sehr, sehr viel persönlichen Nutzen draus ziehen und das Gefühl haben, dass sie ihre persönliche Effizienz steigern können. Ich habe das Gefühl, Unternehmen wird man überall mit dem Begriff gerade überschwemmt und die Unternehmen, die es entwickeln, die haben natürlich ja auch ihre Interessen. Wie kommt man denn in diesen neuen Diskursraum, der eben hin zur Suffizienz geht, und der wirklich diese neuen Fragen stellt?
Ich glaube, ganz wichtig ist es, diese Haupterzählungen, man könnte jetzt so ein bisschen sagen, das hegemoniale Narrativ zu brechen. Was ich damit meine ist, wenn ich jetzt sage, wow, ich kann das irgendwie in der Schule nutzen oder auf der Arbeit oder so, dann kann ich ja immer besser werden. Da schwingt irgendwie mit, da muss ich ja nicht mehr 8 Stunden arbeiten, sondern noch 4 Stunden arbeiten, weil ich so effizient war. Wir sehen aber in den ersten Untersuchungen, auch in der Arbeitssoziologie, die geleisteten Arbeitsstunden steigen beim Einsatz mit KI. Und zwar, weil die Chefs und Chefinnen eine höhere Erwartungshaltung haben, wenn die Mitarbeitenden KI benutzen. Und deswegen müssen sie im Endeffekt mehr arbeiten. Und daran erkennt man sozusagen diese Idee, dann werde ich dabei effizienter. Das bringt dir gar nichts, wenn du dafür dann nicht 8, sondern 9 Stunden arbeiten musst. Und jetzt gerade wird ja auch in der Regierung wieder diskutiert oder im Parlament irgendwie eine Wochenarbeitszeit einzuführen, weil alle zu wenig arbeiten. Also ich wüsste nicht, wer hier zu wenig arbeitet. Aber sozusagen daran merkt man, dass das versprochene Ziel, also die Mohrrübe, die einem sozusagen vors Gesicht gehalten wird, die realisiert sich nicht. Das Einzige, was passiert ist, dass sozusagen die Extraktion von Arbeitskraft und Wert, dass die effizienter wird. Aber dir als einzelnen Personen, im schlimmsten Fall wirst du sogar sozusagen, kriegst du ein KI-System an die Hand und wirst dann weniger bezahlt, weil ja sozusagen du gar keine Expertise mehr brauchst, so viel, sondern ja so ein System sozusagen bedienst. Und das ist sozusagen diese Illusion des individuellen Nutzen, das ist nicht der Fall. Und es ist tatsächlich, da müssen wir dann eben auch diese Fragen stellen. Und dann merkt man ja, aber wo wollen wir denn eigentlich hin? Wir wollen eigentlich irgendwie zum guten Leben für alle und so weiter. Und dann kann man schon überlegen, wie bindet man solche Art von großen KI-Systemen in so Ideen ein von öffentlicher Daseinsvorsorge, ne? Also eher in diese Richtung. Das gibt es dann halt, ne? Das weiß ich nicht, da kann man das ja irgendwie dann von Forschungsinstituten, gibt es ja in Europa auch, dann kann man solche KI-Systeme bauen mit so einem bestimmten Sinn und Nutzen im Hintergrund, wo man auch die Kennzahlen kennt, auch den Energieverbrauch und so weiter. Man weiß auch, wo die ganzen Sachen herkommen. Und dann kann man überlegen, welche Einsatzszenarien sind da gut und sinnvoll, welche auch nicht. Und dann würde man auch sagen, sozusagen, das muss dann eingebettet werden in so arbeitsrechtliche Fragen, aber auch in der Schule oder so. Es bringt mir ja auch, wenn ich da automatisiert irgendwelche Texte generiere, ich verstehe ja trotzdem nicht, was ich da tue. Ne? Also das ist auch wieder so, es hilft mir zwar schnell, irgendwie meine Arbeit fertig zu machen, aber eigentlich habe ich weniger gelernt und eigentlich bin ich ja nur dem Druck gefolgt, dass alles andere immer schneller sein muss. Und dass dann auf Arbeit von mir auch noch das 5-fache sozusagen, das ist so ein Angst-Denkmodus, aus dem wir rauskommen müssen, um dann sozusagen diesen Werkzeugcharakter, wofür ist das gut und wofür ist das nicht gut. Und ich glaube, das kann man tatsächlich mit auch guten Bildern, ne, wenn man sagt, irgendwie das ist wie öffentliches Gut und wir brauchen da irgendwie so einen gemeinschaftlichen Ansatz, wo auch die Entscheidung demokratisiert ist. Und wir müssen auch irgendwie über Prozesse nachdenken, wo sozusagen die Effizienzgewinne oder der Mehrwert dann auch irgendwie der Gesellschaft zugutekommt. Das sind so Fragen, die sind tatsächlich zielführend, wenn man einmal sozusagen diesen Vorhang so ein bisschen geöffnet hat, was einem persönlich diese Systeme dann bringen. Also ich nutze die ja auch, ne? Das ist jetzt, ich nehme mich da gar nicht raus.
Ja, ich meine, wir nutzen die ja wahrscheinlich alle, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, zu einem gewissen Grad, das ist ja auch irgendwie notwendig, um überhaupt noch greifen zu können, wie schnell sich die Welt in der Hinsicht derzeit entwickelt. Was ich super spannend fände, wir haben ja gerade so ein bisschen beleuchtet, was man verändern sollte, was besser aussehen könnte und besser laufen könnte. Jetzt frage ich mich aber auch, wer wird das denn tun oder sollte das tun oder tut es bereits? Also was sind richtig coole Best Practices, die wir jetzt mal mit einer großen warmen Dusche an Lob und Empfehlungen überschütten können, damit wir wissen, wen wir mal recherchieren sollten nach dieser Folge?
Oh ja, das ist ja auf jeden Fall, also ich finde, sehr viel gut dazu gearbeitet hat, so, haben so Leute wie Paris Marx, aber auch Paul Schütze, aber auch Lynn Karg zum Beispiel. Das Bits- und Bäume-Netzwerk kann ich sehr empfehlen. Und um es mal ein bisschen so, aber auch zum Beispiel Theresa Züger, die so gerade diese Ideen dieser Public Interest KI, also so kein gemeinwohlorientierter KI, so ein bisschen geprägt hat. Ich glaube, und es gibt auch Ideen, zum Beispiel sich mal auf kleine Modelle zu fokussieren. Die sind verstehbar, die sind kontrollierbar und ich sag mal, der Großteil der Anwendungsfälle werden tatsächlich durch diese kleinen Modelle auch erledigt. Und ich glaube, was man so ein bisschen machen kann, ist diese Art von Projekten, die da so einen kritischen Umgang auch pflegen, sich da mal vielleicht dazu was anzulesen. Ich habe da auch Texte zugeschrieben. An der Stelle vielleicht auch sozusagen diesen Schritt zurückzutreten und sich selber der eigenen Praktiken, ne, schleift sich ja so ein, dann gucke ich da irgendwie, so nutze ich hier eine KI und da eine KI, aber vielleicht auch beim im Kleinen zu sagen, die nächste elektrische Zahnbürste, die ich mir kaufe, ist vielleicht extra eine, wo nicht drauf steht KI enhanced, und das gibt's tatsächlich. Vielleicht gibt's aber auch alternative Suchmaschinen, die gibt's auf jeden Fall, egal ob es jetzt irgendwie Ecosia oder MetaGer ist und so weiter. Wenn man sagt, ne, ich will halt diesen Google-Kram nicht nutzen, dann sollte ich das auch vielleicht nicht tun. Es gibt auch, ne, ganz klassisch, jetzt fangen die ganzen Anbieter an, die ganzen Inhaltsdaten auszuwerten. Ne? Google mit E-Mails und Meta mit Instagram und so weiter. Ich kann ja auch quasi einen anderen E-Mail-Provider mir wählen und mir so Stück für Stück mir vielleicht so ein bisschen die Praktiken mir aneignen, genauso wie man vielleicht auch guckt, bei welcher Bank man ist oder wo man guckt, wo man einkauft und so weiter. In all diesen Sachen, da so kleine Sachen im Individuellen zu machen. Und ich finde, ganz wichtig ist aber auch, ich meine, wir haben ja ab und zu irgendwelche, wir haben ja politische Wahlen, wir haben Organisationen, die dazu arbeiten, es gibt dazu auch Events. Man kann auch mal einfach irgendwie eine Mail an die Abgeordneten schreiben und sagen, jetzt geht's gerade ums Energieeffizienzgesetz. Also ich würde eigentlich lieber in einer Welt voller grüner Bäume leben, als in einer Welt voller KI-Applikationen. So eine Sachen kann man auch machen. Und ich glaube, diese Wachheit, ne, die gleiche Wachheit beim dabei, wenn man guckt, was man für Essen in sich reinsteckt, weil das quasi zum eigenen Körper wird, diese Wachheit auch bei der digitalen Welt genauso anzuwenden und zu gucken, was lese ich eigentlich und wie suche ich, womit umgebe ich mich und so weiter. Und ich glaube, da entsteht dann auch so eine bestimmte Haltung. Und aus dieser Haltung heraus ist das, baut man, glaube ich, auch eine gewisse Resilienz auf, dann nicht immer auf den nächsten Zug gleich aufzuspringen und vor allem nicht in diesen Angstmodus zu kommen, wo man sozusagen in vorauseilendem Gehorsam sich zur besseren kapitalistischen Verwertbarkeit das nächste KI-Tutorial nachts noch reinzieht, um bloß nicht zurückzufallen. Das ist keine Welt, in der irgendjemand eigentlich leben möchte.
Und damit hätten wir auch schon mal ein gutes Zitat. Das ist sehr, sehr gut, die kapitalistische Verwertbarkeit. Okay, dann hätte ich noch eine allerletzte, ganz, ganz kurze Frage für dich, damit das auch so richtig gut hands-on für den Alltag nutzbar ist. Mhm. Hast du so eine Frage für unsere ZuhörerInnen, die sie sich wirklich richtig gut mitnehmen können, die sie sich immer mal wieder stellen können, wenn sie gerade im Alltag mit dem Thema konfrontiert sind? Ja, ist eine böse Frage, die ist schwierig.
Also sozusagen die Frage, die sich die Zuhörenden selber stellen sollen.
Genau, zum Beispiel sowas wie, brauche ich dafür KI? Oder wie explizit, wie
also ich will
muss
mal,
die Antwort sein, die ich hier kriege?
Ja, genau. Ich will mal mit einem Bild antworten. Und zwar, es gibt so ein Konzept von Epikur des Reichtums, ein alter Grieche. Der hat gesagt, was wir Menschen eigentlich brauchen, ist sozusagen Raumwohlstand, sozialer Wohlstand und Zeitwohlstand. Also Leute um uns rum, nette Leute um uns rum, genügend Raum um uns mal, das kann auch ein Park sein, und Zeitwohlstand, um tatsächlich ein bisschen mal auch innerlich atmen zu können, um über mal Sachen nachzudenken, Care-Arbeit zu machen und so weiter. Und wenn man sich mal Werbung anguckt, sieht man oftmals, nur mal als Beispiel, da wird dann irgendeine Cola getrunken am Strand bei Lagerfeuer mit den besten Freunden und sagt man, hier, guck mal, du brauchst diese Cola. Wenn man aber mit diesem Reichtumskonzept von Epikur drauf guckt, dann sieht man, es geht gar nicht um die Cola. Die versuchen, dieser Cola zuzuschreiben, was eigentlich von dem schönen Abend mit Freundinnen am Meer kommt. Das hat mit der Cola gar nichts zu tun. Und ich glaube, diese Frage mit dieser Brille mal rumzulaufen, wenn Leute sagen, hey, hier gibt's ein neues KI-Tool, zu gucken, was nimmt mir das gerade ab? An welcher Stelle sozusagen ist das überhaupt ein Prozess, den ich besser haben will? will ich vielleicht sogar eigentlich daran arbeiten, diesen Prozess ganz loszuwerden? Und ist, ne, sozusagen, was füllt eigentlich mein Leben und meine, was identifiziert mich auch? Ist es meine Fähigkeit, mit KI umzugehen? Oder ist es irgendwie der Blick, keine Ahnung, der, wenn meine Geburtstagskäste auf meine Party kommen, mich angucken, weil sie sich freuen, dass ich da bin? Geht es eigentlich darum? So, ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz konkret, aber es ist, glaube ich, eine Blickweise, die ich mitgeben würde.
Ja, aber ich muss sagen, das ist ein ganz wunderschönes Bild. Ich finde, es ist auch eine sehr positive und ich finde sehr lebensbejahende Art, nochmal auf dieses Thema aufmerksam zu machen und auch aus meiner Sicht ein wunderbarer Schlusspunkt für die heutige Folge. Ich merke, wir haben schon fast die Stunde geknackt, aber das Thema war auch einfach super spannend. Du hast ja wirklich super, super spannende Details geben können, sehr, sehr coole Beispiele mitgebracht. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Ich danke auch für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Hast du noch einen letzten Punkt? Weil ansonsten würde ich sagen, schließen wir das für heute.
Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Schluss. Vielleicht kann man einfach sagen, es gibt schon sehr, sehr viele Leute, die sich damit beschäftigen und ganz wundervolle Sachen schreiben und malen und so weiter. Und man kann da so hinter den Vorhang kommen, gucken. Da gibt es sicher viele schöne Sachen zu entdecken. Alles, was wir noch nicht wissen und wo man sich auch selber anders kennenlernt, sein eigenes Denken.
Ja, das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Dann ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Danke, dass du schon so lange das Cop Grounds Forum unterstützt. Seit,
sehr gerne.
Ich würde sagen, Tag 1 ja eigentlich schon.
In der Tat,
und
ja.
Und dann wünsche ich dir ein ganz schönes Wochenende. Es ist Freitag, die Sonne scheint. Ich freue mich auch gleich nochmal rauszugehen.
Und wunderbar, genau. Auch den dir auch ein schönes Wochenende. Und wer kann, raus genau. An See auf jeden Fall. Und vielleicht nicht so viel am Gerät hängen.
So ist es, so ist es. Vielen, vielen Dank. Ciao.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit spannenden Gästen über Tech und Rara.
In den Shownotes findet ihr alle Links zu unserem Gast Rainer Rehak und wo ihr mehr zu Rainers Arbeit findet. Wenn der Podcast euch gefallen hat, schenkt uns gerne eine Höchstbewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform eurer Wahl. Das hilft uns nämlich enorm. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Diese Folge des Netzpiloten-Podcasts Tech und Trara wurde moderiert von Daniel Mendes-Jenner und produziert von Lennart Brauer. Redaktionelle Vorarbeit durch das Netzpiloten-Magazin. Den Schnitt machte Marvin Struck. Tech und Trara ist ein Produkt der Netzpiloten AG und ist Mitglied im Brand 1-Netzwerk.